Ja, ich freue mich, heute Morgen wieder vor euch stehen zu dürfen, um gemeinsam über Glaubenswahrheit nachdenken zu können. Vertikal und horizontal. Vertikal unsere Beziehung mit Gott, der Mensch mit Gott, du mit Gott, aber dann eben auch die horizontale Ebene. Und das ist wir Menschen untereinander und auch wir Christen untereinander. Und darum soll es heute Morgen gehen. Und ich denke, in keinem anderen kurzen Text wird das besser deutlich, horizontal und vertikal, als in den 10 Geboten. Fängt an mit, ich lese nicht ganz, aber ich zitiere aus 2. Mose 20. Erstmal sagt Gott, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägypten Land geführt hat. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir, sollst dir kein Bildnis machen, sollst sie nicht anbeten, denn ich werde heimsuchen, die, die das tun und Barmherzigkeit erweisen, über diese meine Gebote halten, also die vertikale Ebene. Du sollst den Namen deines Herrn nicht missbrauchen, denn Gott wird dir nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht. Damit fängt also an. Das Wichtige erstmal, unsere Beziehung mit Gott. Und dann geht's weiter. Gedenke des Sabbattages, dass du ihn heiligst. Mal sehen, wo wir ihn einordnen. 6 Tage sollst du arbeiten, alle deine Werke tun. Am 7. Tage sollst du ruhen. Auch dein Magen, deine Knecht, selbst der Fremdling, der in deiner Stadt wohnt. Warum sollen wir 6 Tage arbeiten? Weil in 6 Tagen der Herr Himmel und Erde gemacht hat. Ganz wichtig, wird es hier nochmal wiederholt, dass keiner auf die Idee kommt, das wäre in Jahrmillionen Jahren passiert. Und dann beginnt es richtig, die horizontale Ebene. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, auf dass du lange lebst, in dem Land, das dir der Herr, dein Gott, geben wird. Vater und Mutter ehren. Kinder, alle zugehört? Gut. Du sollst nicht töten, du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsche Dinge über deinen Nächsten verbreiten, du sollst nicht begehren deines Nächsten Haus, du sollst nicht begehren deines Nächsten Weib, Knecht, Magd, Rind, Esel, noch alles, was dein Nächster hat. Also der ganze 2. Abschnitt geht alles über das Miteinander. Wie wir als Menschen miteinander umgehen sollen, wie wir als Christen miteinander umgehen sollen, wie Gott will, dass wir miteinander umgehen. Stellen sich natürlich so manche Fragen, wenn wir dann ins Praktische gehen, unter uns. Muss ich allen alles sagen? Muss ich alle Fragen beantworten, die mir gestellt werden? Grenzen setzen gut und schön, aber wo in der Gemeinde? Grenzen setzen gut und schön, aber wo in der Welt? Was bin ich meinen Geschwistern schuldig? Was bin ich meinem Nächsten schuldig? Oder gibt es da überhaupt einen Unterschied? Jesus hat gesagt, gib dem, der dich bittet. Hat Jesus selbst allen alles gegeben? Was mache ich bei einer Frage an mich, wenn ich denke, das geht dich gar nichts an? Wie persönlich sollten wir in der Gemeinde miteinander umgehen? Wem kann ich was und wie viel erzählen, ohne dass ich mich hinterher ärgere? Wie verantwortlich bin ich für das Wohlergehen meines Nächsten? Ab wann mische ich mich in das Leben meines Bruders ein? Oder ab wann mische ich mich in das Leben meiner Schwester ein? Oder vielleicht, zusammengefasst, wie privat ist mein Leben als Christ gegenüber der Gemeinde und denen, die draußen stehen? Ein Leben, was Gott gefällt. Ja, das wollen wir leben. Das Thema privat. Privat. Wir finden es an Hauseinfahrten. Wir finden manche Sachen zu privat. was ausgebreitet wird. Aber es gibt eine Sache, wo selbst die schwer bewachtesten Menschen alleine hingehen. Ob sie Milliardäre sind oder ob sie Könige sind, das stille Örtchen, das besuchen wir alle alleine. Also das auf jeden Fall privat. Jesus spricht das auch an. In Markus 7 möchte ich einen Vers lesen. Markus 7, Vers 19. Da geht es darum, um die wahre Verschmutzung unseres Körpers sozusagen. Und da sagt Jesus, und er sprach zu ihnen, seid ihr auch immer noch so unverständlich, merkt ihr nicht, dass alles, was von außen in den Menschen hineingeht, das macht ihn nicht unrein. Denn es geht nicht in sein Herz, sondern in den Bauch und kommt heraus in die Grube. Damit erklärt er alle Speisen für rein. Also, das, was uns wirklich unrein macht, das geht in unser Herz. Das andere, das essen wir und dann gehen wir wieder aufs Klo. Ja, wo war Jesus auf Klo, wenn er mal unterwegs war? Wird irgendwie gar nicht beantwortet in der Bibel. Ich hatte mal einen Freund von mir gefragt, wie das wohl ist, so bei der Speisung von den 5000 oder so, wie das da wohl funktioniert hat. Die haben ja auch mal gemusst, oder mit Frauen und Kindern. Männer geht das vielleicht nicht ganz so, ja schon besser, aber mit Frauen und Kindern, die müssen öfter mal aufs Klo. Da muss ja jeder mal, wie hat das wohl stattgefunden? Mein Freund hat gesagt, es ist ganz einfach. Männer nach links, Frauen nach rechts, so eine kleine Grube machen, da steht im Alten Testament auch schon drin, wie man es machen muss. Und dann geht das schon. Alles vernünftig, anständig, keusch. Auch das funktioniert. Können wir uns so gar nicht vorstellen. Wo uns manchmal die Kabinen schon zu wenig unterteilt sind, wenn wir irgendwo auf einer Toilette gehen, die nur durch Wände abgeteilt sind. Ja, das ist so ein bisschen. Wie viel Keuschheit, worüber reden wir gerne, worüber reden wir nicht so gerne? Gar nicht gerne reden wir darüber, wenn unser Geschlechtsorgan irgendwas nicht stimmt. Selbst beim Arzt ist mir das noch peinlich, darüber zu sprechen. Der sagt, das braucht ihm gar nicht peinlich zu sein. Aber trotzdem, das ist uns peinlich. Und das ist ja auch etwas Gutes, Keuschheit zu haben, dass man etwas peinlich ist. Denn Sexualität gehört nur in die Ehe. Klar. Thema Küssen. Auch so eine Sache. Dazu möchte ich einen Vers lesen aus 1. Petrus 5. Der Vers 14. Da steht, grüßt euch untereinander mit dem Kuss der Liebe. Friede sei mit euch allen, die ihr in Christus seid. Grüßt euch untereinander mit dem Kuss der Liebe. Ja, wie ist das jetzt zu verstehen? Wie soll man sich denn küssen? Ich glaube, Brezhnev und Honecker, die haben sich immer auf den Mund geküsst, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Wie geht man damit um? Oder was sagt man auch seinen Kindern dann, wenn sie groß werden? Wie küsst man eigentlich richtig? Also küssen ist ja grundsätzlich in Ordnung. So, okay. Wen küsst man? Wie küsst man? In den russlanddeutschen Gemeinden, da ist der Herpes sehr stark verbreitet. Also habe ich meinen Kindern gesagt, ist nicht lustig, Kuss auf die Wange und Händchen halten, das ist vor der Ehe in Ordnung. So habe ich es meinen Kindern beigebracht. Also wenn man jemanden lieb hat, ist es das Richtige. Man darf sich auf die Wange küssen, weil Kuss der Liebe ist in Ordnung. Und Händchen halten ist auch in Ordnung. So habe ich meinen Kindern erklärt, wie man vor der Ehe miteinander umgeht. Ob sie sich dran gehalten haben, fragt meine Kinder. Ja, wie geht man damit um? Oder in der Gemeinde? Wen küsst man? Wie küsst man sich? Denn wir sollen einander ja auch die Liebe bezeugen. Denn daran soll die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid, sagt Jesus. Aber wie macht man es richtig? Und wie persönlich ist das? Darf ein Mann eine Frau küssen? Oder nur die Frauen untereinander? Oder nur die Männer untereinander? Ja, wir möchten schon gerne gefragt werden mal, wie es uns geht, dass der andere Interesse an uns hat. Am Freitag bringe ich ihn immer bei unseren Flüchtlingen, dass man am besten noch davor sagt, darf ich sie etwas fragen oder darf ich dich etwas fragen? Das macht nochmal so ein bisschen diesen, ne, man weiß ja nicht, darf ich den anderen jetzt fragen oder darf ich ihn jetzt nicht fragen? Ich denke, das ist in der Gemeinde auch, wenn wir nicht wissen, ob wir damit jetzt ein Stück zu weit gehen oder nicht, darf ich dich mal was fragen oder darf ich dich das und das fragen? Hilft schon mal. Wie war deine Beziehung zu deinem Vater? Was hast du zu Hause über Nähe gelernt? Wie war die Nähe bei dir zu Hause? Du mit deinen Eltern? Was hast du über Sexualität bei deinen Eltern gelernt? Ja, was ist mit Nähe überhaupt? Wie viel Nähe können wir ertragen? Kannst du deinen großen Sohn oder deine große Tochter in den Arm nehmen, richtig? Was der eine braucht, ist dem anderen schon wieder unangenehm. Ja, wie macht man es denn richtig? Mit kleinen Kindern uns, kleine Kinder auf den Arm zu nehmen, ist mal einfach für uns, sie lieb zu haben. Aber wie ist das mit unseren großen Kindern dann, die ja auch eine gewisse Nähe brauchen? Das Thema Klamotten tragen. Das Thema, wie ziehe ich mich an? Oder wann spreche ich meinen Bruder und meine Schwester auf die Anziehsachen oder auf die Klamotten, die er anhat, an? Hatte da war dazu auf ein Buch gestoßen, Privatsache Kleidung, gibt es biblische Richtlinien von David Cloud? Vielleicht mal zu dem Thema. Tja. Wir wollen uns keusch kleiden, das haben wir schon, das ist grundsätzlich schon klar. Ich denke, insbesondere sollten die Frauen das tun, denn es ist sicherlich bekannt, dass die meisten Männer weibliche Haut sehr attraktiv finden. Und deswegen insbesondere die Frauen sind aufgefordert, sich auch gut zu kleiden. Ja, Lüsternheit ist fleischlich und damit gehört es wieder nur in die Ehe. Und dann sind wir schon wieder bei dem Kampf vom Geist gegen das Fleisch. Wir beschäftigen uns ja ständig damit oben. Wir kehren immer wieder hin zurück, wenn wir mit dem Heiligen Geist sprechen, dass der Geist und der Fleisch gegeneinander kämpft. Und das ist unglaublich wichtig, dass wir diesen Kampf führen, dass wir eben nicht in schwere Sünde fallen. Bei all den Falschheiten dieser Welt, bei all den Verlockungen dieser Welt. Ja, wie war das mit Jesus und wie er das Privatsein anderer geachtet hat? Denken wir vielleicht, ich muss heute in deinem Hause einkehren. Na wunderbar. Wunderbar. Er war zwar sicherlich interessiert, unser Zachäus, an dem, wer da die Straße runterzog. Und wenn er sagt, ich will heute in deinem Haus einkehren, so weiß man ja auch nicht, ob das jetzt nur einer ist oder ob man da auch nochmal 12, 24, 48, 72 Jünger dabei hat. Wer weiß das schon so schnell auf den ersten Blick, wenn Jesus hier sagt, ich muss heute in deinem Haus einkehren. Das Ganze finden wir dann in Lukas 19. Also dieser Zachäus, der war klein von Gestalt, steht hier. Und er konnte wegen der Menschenmenge den Jesus nicht sehen, aber er wollte den Jesus unbedingt mal sehen. Und dann lief er halt voraus und stieg auf einen Baum, weil man sagte, da sollte er gleich vorbeikommen. Und so kam es dann auch. Und als Jesus an die Stelle kam, sah er auf und sprach zu ihm, Zachäus, steig eilends herunter, denn ich muss heute in deinem Haus einkehren. Wir lesen nichts davon, dass er das nicht gut fand, sondern er nahm ihn dann auf, mit Freuden nahm er ihn auf. Jetzt kann man sagen, ja, Jesus weiß das ja, was die Menschen gedacht und gefühlt haben. Und wir wissen das ja so oft nicht, was wir einander fühlen. Wann es einem vielleicht zu nah ist, wann es einem zu fern ist, wann es einem zu persönlich ist, Warum fragt der andere mich nicht mal persönlich nach? Jesus wusste das, okay. Er wusste, was im Menschen war. Tja. Oder denken wir in die andere Geschichte, als Jesus zu seinen Jüngern sagt, was habt ihr auf dem Weg miteinander verhandelt? Markus 9, 33. Was habt ihr auf dem Weg miteinander verhandelt? Sie hatten miteinander verhandelt, wer von ihnen der Größte sei im Himmelreich. Das haben sie miteinander besprochen. Also, Jesus ist der König, das ist klar, unbestritten, das will mir auch gar keiner wegnehmen. Sitzt du zu rechnen, sitze ich zu rechnen von ihm. Und wer darf direkt bei Jesus dann an seiner Brust liegen beim Essen und so weiter und so fort. Das haben sie miteinander ausdiskutiert, die Jünger. Also, tröstet nicht einmal ein bisschen, dass sie ein bisschen sind, so wie wir. Und Jesus spricht das dann genau an und sagt, was habt ihr auf dem Weg miteinander verhandelt? Worüber habt ihr gesprochen? Und sie schwiegen still. Sehr konkrete Frage, sehr peinlich für die Jünger gewesen. Eigentlich hätten sie es wissen müssen, dass Jesus alles weiß und alles kann. Und dass Jesus das gar nicht gerne hat, wenn wir nach oben streben und sagen, wir wollen etwas Besseres sein als andere, wir wollen höher sitzen am Tisch. Was hat er ihnen immer gepredigt? Demut, Zurückhaltung. Dazu machen wir vielleicht einen kleinen Abstecher mal eben zu Lukas. Zu Lukas 6. Ist auch bei mir überschrieben mit die Stellung zum Nächsten. Ich lese ab ab 27. Aber ich sage euch, die ihr zuhört, liebt eure Feinde, tut Gutes denen, die euch hassen. Segnet die euch verfluchen und bittet für die, die euch beleidigen. Und wer dich auf die eine Backe schlägt, dem biete die andere auch dar. Und wer dir den Mantel nimmt, dem verweigere auch den Rock nicht. Wer dich bittet, dem gib. Und wer dir das Deine nimmt, von dem fordere es nicht zurück. Und wie ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, so tut ihnen auch. Und wenn ihr die liebt, die euch lieben, welchen Dank habt ihr davon? Denn auch die Sünder lieben ihre Freunde. Und wenn ihr nur euren Wohltätern wohltut, welchen Dank habt ihr davon? Denn die Sünder tun dasselbe auch. Und wenn ihr nur denen etwas leiht, von denen ihr etwas zu bekommen hofft, welchen Dank habt ihr davon? Auch die Sünder leihen den Sündern, damit sie das Gleiche wiederbekommen. Vielmehr, liebt eure Feinde, tut Gutes und Leid, wo ihr nichts dafür zu bekommen hofft. So wird euer Lohn groß sein und ihr werdet Kinder des Allerhöchsten sein, denn auch er ist gütig zu den Undankbaren und Bösen. Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Und richtet nicht, dass ihr nicht gerichtet werdet. Verdammt nicht, so werdet ihr nicht verdammt. Vergebt, dann wird euch vergeben. Gebt, so wird euch gegeben. Ein volles, gedrücktes, gerütteltes, überfließendes Maß wird man in euren Schoß geben, denn eben mit dem Maß, mit dem ihr messt, wird man euch wieder messen. Die Sünder leihen den Sündern, um dasselbe wiederzubekommen. Spurgeon hat dazu mal gesagt, verleihe nicht mehr Geld, als du nicht bereit bist zu verlieren. Vergebung, weil wir Vergebung empfangen haben, nicht andere zu richten, sondern anderen zu vergeben. Und das ist natürlich eine Herausforderung. Der wahre Maßstab des Lebens, den Jesus uns vorgelebt hat. Wie ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, so tut ihnen auch. Du möchtest, dass man dir glaubt, wenn du jemand was erzählst? Dann tu das auch. Du möchtest, dass dir jemand hilft, wenn du ihn bittest? Dann hilf ihm auch. Wer dich auf die rechte Backe schlägt, dem halte die linke auch noch hin. Wer den Mantel nimmt, dem verweige auch den Rock nicht. Wie Rüdiger heute Morgen gesagt hat, wenn wir Nahrung und Kleider haben, so wollen wir uns daran genügen lassen. Also was müssen wir unbedingt haben? Und was ist dann alles Luxus da oben drauf? Und dann kommt die nächste Frage natürlich auch, wenn ich bei meinem Bruder, meinem Schwester etwas sehe, ab wann sage ich es ihm? Dazu vielleicht zu Matthäus 18 mal eben. Matthäus 18, 15. Sündigt dein Bruder an dir, so geh hin und weise ihn zurecht, zwischen dir und ihm allein, hört er auf dich, so hast du deinen Bruder gewonnen. Hört er nicht auf dich, so nimm noch ein oder zwei Zeugen dazu, dass jede Sache durch den Mund von zwei oder drei Zeugen bestätigt werde. Hört auf die nicht, so sage es der Gemeinde. Hört er auf die Gemeinde nicht, so sei er für dich wie ein Heide und Zöllner. Also es gibt einen Punkt, da sind wir verpflichtet, unseren Bruder, unsere Schwester darauf anzusprechen, wenn sie sündigen. Die Liebe deckt alles zu. Das ist gut. Aber es gibt einen Punkt, da müssen wir den anderen zurechtweisen. Erst unter vier Augen, dann nimmt man noch jemanden mit dazu, ein oder zwei, dass der andere auch merkt, das ist wirklich ernst. Ja, oder natürlich, wann ist dann Rücksicht und Ertragen angesagt, ne? Also wir sollen dem anderen ja nicht immer gleich alles um die Ohren hauen, was uns gerade an ihm nicht passt. Nehmen wir mal Kolosser 3 vielleicht dazu, Vers 12, Kolosser 3, 12, da steht, da schreibt Paulus, so zieht nun an als die Auserwählten Gottes, als die Heiligen und Geliebten, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld. Und ertragt einer den anderen und vergebt euch untereinander, wenn jemand Klage hat gegen den anderen, wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr. Und über alles zieht an die Liebe, die da ist, das Band der Vollkommenheit. So zieht nun an, als die Auserwählten Gottes, als die Heiligen und Geliebten, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld. Und ertragt einer den anderen und vergebt euch untereinander, wenn jemand Klage hat gegen den anderen, wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr. Über alles aber zieht an die Liebe, die da ist das Band der Vollkommenheit. Also keine Aufforderung, den anderen mit irgendwelchen kleinen Fehlern, die er hat, zu konfrontieren ständig. Splitter, Balken hatten wir heute Morgen schon mal das Thema. Wiederholt sich alles. In Demut und Sanftmut den anderen höher achten als uns selber. Den anderen zu ertragen, also es ist heute genauso, dass wir uns ertragen. Den einen haben wir nun mal ein bisschen mehr Sympathie für, den anderen ein bisschen weniger. Da sind wir auch Menschen, das stimmt schon. Aber das geht jetzt darum, dass wir daran lernen eben, dass wir das trainieren, dass wir nun einander in Liebe ertragen und einander vergeben, weil der Herr uns vergeben hat. Nicht aus unserer Kraft heraus, sondern aus der Kraft Christi heraus. Rücksichtnahme und Ertragen. Ja, ich hörte mal von einer Jugendstunde, da hatte der Jugendpastor nur etwas ganz Besonderes sich einfallen lassen und hatte dann gesagt, also wir wollen heute mal reinen Tisch machen miteinander, also wenn jemand etwas Schlechtes über jemand anders gedacht hat oder gesagt hat, dann soll er heute zu ihm hingehen und sich bei ihm mal entschuldigen. Das Dumme war, dass fast die ganze Jugendgruppe zu einem hingegangen ist und sich bei ihm entschuldigt hat. Also ist das auch nicht so eine gute Idee, das dann öffentlich zu machen. Aber es ist gut, dass wir auf dem Wege sind. Es ist gut, dass wir üben, dass wir einander üben, in dem Schutzraum Gemeinde auch üben können, so wie im Schutzraum Familie auch zu Hause geübt wird, dass man mal auch Dinge, Grenzen überschreitet, mal Dinge verkehrt macht, ohne dass sofort alles in Frage gestellt wird. Deswegen brauchen Kinder auch unbedingt intakte Familien, Mutter und Vater, die zusammenbleiben ihr Leben lang, bis dass sie tot sie scheidet. Man macht was verkehrt, man versemmelt was als Kind gerade, aber trotzdem wird damit nicht alles grundsätzlich in Frage gestellt. Und so ist es in der Gemeinde auch. Wir stellen nicht alles grundsätzlich in Frage, wenn jemand mal einen Fehler macht oder sich falsch verhält. Wir versuchen zurechtzukommen und zu vergeben, uns auch zurechtzuweisen. Wie schwer das mir insbesondere auch fällt. Paulus, wie ernst hat er die Sache genommen mit anderen Menschen, mit der Gemeinde? Dazu würde ich gerne in Apostelgeschichte 24 hingehen. Apostelgeschichte 24. Ja, stopp, Entschuldigung, 20. 20? Apostelgeschichte 20. Da verabschiedet er sich von den Ältesten in Ephesus und fasst das da nochmal sehr schön zusammen, wie wichtig es ihm war, also nicht nur Liebe zu predigen, aber auch nicht nur den Gehorsam im Vertrauen auf Christus zu predigen, sondern seine Verantwortung, die er den Gemeinden gegenüber gefühlt hat. Das kommt in diesem Text sehr schön raus. Hier von 24 an. Hier sagt er, aber ich achte mein Leben nicht der Rede wert, wenn ich nur meinen Lauf vollende und das Amt ausrichte, das von dem Herrn Jesus ich empfangen habe, zu bezeugen das Evangelium von der Gnade Gottes. Und siehe, nun weiß ich, dass ihr mein Angesicht nicht mehr sehen werdet, ihr alle, zu denen ich hinabgekommen bin und das Reich gepredigt habe. Darum bezeuge ich euch am heutigen Tage, dass ich rein bin vom Blut aller. Denn ich habe nichts unterlassen, euch den ganzen Ratschluss Gottes zu verkündigen. Habt Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in der euch der Heilige Geist eingesetzt hat, zu Bischöfen, zu weiden, die Gemeinde Gottes, die er durch sein eigenes Blut erworben hat. Und dann sagt er weiter, dass jetzt, wenn er weg ist, dass dann reißende Wölfe unter ihnen aufstehen werden, die Herde dann nicht verschonen werden, also Menschen, die dann anfangen, andere Jünger an sich zu ziehen, anstatt sie zum Herrn Jesus zu bringen. Und seid wachsam in 31 und denkt daran, dass ich 3 Jahre lang Tag und Nacht nicht abgelassen habe, einen jeden unter Tränen zu ermahnen. Und nun befehle ich euch Gott und seinem Wort an, der da mächtig ist, euch das Erbe zu geben mit allen, die geheiligt sind. Interessant ist hier, dass er sagt, ich bin rein vom Blut aller. Das bezieht sich auf eine Stelle aus Hesekiel 3. Ja, wenn wir dem Sünder nicht auf seine Verfehlung hinweisen, dann wird Gott das Blut von unserer Hand fordern. Führt jetzt etwas zu weit im gesamten Kontext, aber es geht insbesondere darum, dass wir eben auch Verantwortung haben füreinander. Ich drücke mich immer so leicht, so ganz gerne dann auch, aber wir haben Verantwortung füreinander. Und er schreibt hier sogar, dass er 3 Jahre sie ermahnt hat, beim Herrn zu bleiben, dem Herrn treu zu bleiben. Und am Ende bleibt ihm nichts anderes übrig, als zu sagen, ich befehle euch seinem Wort an. Und wenn wir beim Wort bleiben, dann sind wir auf der richtigen Spur. Dann kann uns der Herr korrigieren durch sein Wort und durch seinen Heiligen Geist. Für die Ältesten natürlich eben insbesondere auch, oder für die Verantwortlichen der Gemeinde, dass sie gut Acht haben darauf, dass sie ihre Vorbildfunktion wahrnehmen. Und in dem Wissen eben auch, dass welche Menschen kommen werden, die versuchen, Jünger an sich zu ziehen, anstatt an den Herrn Jesus zu ziehen. Und es sind so viele Scharlatanen in diese Welt gekommen, so viele Menschen, die Religionen gepredigt haben, um Jünger an sich zu ziehen, um sie auszunehmen. Wie gesagt, und auch wenn ich die Zeugen Jehovas eher für das kleinere Übel halte von denen, auch dort ist es organisiert wie eine große Firma halt, wo das Geld nach oben abfließt. Aber es sollte in die andere Richtung fließen. Denkt immer an die Armen unter euch. Tja. Vielleicht nochmal ein Kommen wir zu den Anfangsfragen zurück. Muss ich allen alles sagen? Also Jesus hat häufig auch dann Gegenfragen gestellt. Muss ich alle Fragen die beantworten, die mir gestellt werden? Offenheit ist vertrauensfördernd. Aber sag doch dann einfach mal, das möchte ich jetzt nicht sagen. Grenzen setzen ist gut und schön, aber wo in der Gemeinde? Natürlich die biblische Grenze. Grenzen setzen in der Welt gilt natürlich auch die biblische Grenze. Und da habe ich jetzt nochmal zum Beispiel Sprüche rausgesucht. Sprüche 8. Hängt auch bei mir in der Tür, wenn ich rausgehe aus meinem Büro. Sprüche 8, 7 und 8. Irgendwas falsch. Jetzt habe ich irgendwas falsch hier. Okay, auf jeden Fall geht es halt darum, dass wir, wenn wir den Sünder belehren, dann wird er uns hassen. Und wenn wir den Weisen oder den Heiligen belehren, dann wird er uns dafür lieben. Ja? Auch das müssen wir halt wissen, dass wir unsere Perlen nicht vor die Säue werfen, wie Jesus das vielleicht auch mal umschreibt. Belehre den Weisen, er wird dich lieben und der Böse wird dich hassen, wenn du ihn belehrst. Was bin ich meinen Geschwistern schuldig? Ich würde es mit Liebe und Vergebung betiteln. Was bin ich meinen Geschwistern schuldig? Liebe und Vergebung. Das gleiche gilt auch für meinen Nächsten. Liebe und Vergebung bin ich auch meinem Nächsten schuldig. Oder gibt es überhaupt einen Unterschied? Oh ja, den gibt es. Da könnten wir zum Beispiel Galater 6 anführen. Zwischen der Gemeinde und der Welt gibt es natürlich auch einen Unterschied. Da schreibt Paulus hier in Galater 6, Vers 10: Darum, solange wir noch Zeit haben, lasst uns Gutes tun an jedermann, zu allermeist aber in des Glaubens Genossen. Vorrang haben natürlich unsere Geschwister aus der Gemeinde. Und natürlich auch die eigene Familie, denn wer für seine eigene Familie nicht gut sorgt, der ist schlimmer als ein Heide. Soll es ja auch Menschen gegeben haben, die ihr Hab und Gut irgendwelchen ruchlosen Leuten gegeben haben als Christen und die eigene Familie hat am Hungertuch genagt. Soll es ja auch gegeben haben. Darum, solange wir noch Zeit haben, lass uns Gutes tun an jedermann, zuerst aber an des Glaubens Genossen. Ja, Jesus hat gesagt, gib dem, der dich bittet. Hat Jesus denn allen alles gegeben? Ich würde es mal so zusammenfassen. Grundsätzlich hat Jesus, ja, er hat den Leuten ihre Wünsche erfüllt sozusagen oder das, was sie wollten. Es sei denn, es gab einen wichtigen Grund dagegen. Wenn wir zum Beispiel denken an, wo die Mutter Jesus dann zu Jesus sagt, sie haben keinen Wein mehr. Und er sagt, hey, was geht's dich an? Und er macht's dann aber hinterher. Es gab natürlich auch ein paar Dinge, da hat Jesus das nicht gemacht, was diejenigen wollten. Wenn wir zum Beispiel denken an den besessenen Gerasener, der ihm gerne nachfolgen wollte. Er sollte aber in sein Heimatdorf gehen und dort evangelisieren. Er hat gesagt, lass mich dir nachfolgen, ich möchte dir gerne nachfolgen. Er hat Jesus gesagt, nein, er ließ es ihm nicht zu. Es gab das sicherlich hier und da. Oder wir wollen gerne zu deiner Rechten und zu deiner Linken in deinem Himmelreich sitzen. Das hatten wir vorhin schon mal. Und Jesus sagt, hey, das verteile ich nicht. Das ist nicht meine Aufgabe. Also er hat ihn abgelehnt. Aber grundsätzlich hat er versucht, den Menschen auch, gib dem, der dich bittet, auch zu leben, wahrhaftig. Und ich denke auch, dass für die wir Eltern sind, auch das ein guter Ratschlag ist. Wenn deine Kinder dich um etwas bitten, sag erstmal grundsätzlich ja. Es sei denn, es spricht ein besonderer Grund dagegen. Also ich bin damit sehr gut gefahren in meinem Leben. Und wie gesagt, mein ältester Sohn ist 31. und auch mit dem Gehorsam und dem den Vater dann zurücklieben, das kehrt dann irgendwann zurück. Also das passt schon, das funktioniert schon. Ja, wir bauen ja gerade an bei uns zu Hause und Gabriel hat das im Wesentlichen in die Hand genommen. Montag soll der Beton kommen für die Fundamente. Tja. Gib dem, der dich bittet. Nächste. Was mache ich bei einer Frage an mich, wenn ich denke, das geht dich gar nichts an? Sag doch einfach, ich möchte darüber nicht sprechen. Oder vielleicht gib eine Teilantwort nur. Beantworte einfach nur einen Teil. Jesus hat das auch gemacht, er ist dann auch ausgewichen, hat dann eine andere Frage beantwortet oder eine andere Frage gestellt. Oder sag einfach offen und ehrlich, ich möchte das nicht sagen. Da ist das klare Front, ist das klare, klar abgegrenzt auch. Und das ist nichts Böses. Notlügen sind das Schlimmste, was es gibt. Zerstören Vertrauen. Und am Ende weiß man nicht mehr, wem man was erzählt hat. Und das ganze Leben endet im Chaos. Dann lieber sagen, du, ich möchte darüber nicht sprechen. Oder ich möchte das jetzt nicht sagen. Gehört ein bisschen Mut zu, aber es ist wenigstens ehrlich und der andere weiß, wo er dran ist. Ja, wie persönlich sollen wir in der Gemeinde miteinander umgehen? Wem kann ich was erzählen, ohne dass ich mich hinterher ärgere? Ja, zum Teil gehört auch Ausprobieren halt dazu. Dass ich auch jemand mal etwas erzähle und hinterher enttäuscht darüber bin, dass ich gesagt habe, sag's bitte keinem weiter oder ich möchte nicht, dass es jeder weiß. Und dann höre ich es doch wieder hinten rum. Zum Teil gehört eben auch Ausprobieren dazu. Aber mich ärgern, das ist auf jeden Fall verkehrt. Denn so, wir können ja nur mit Aussprache und Ansprechen miteinander lernen, wie wir lieben können, wie wir einander vergeben können, wie auch eben in der leiblichen Familie. Und dass man vielleicht etwas tut mal, was der andere sagt, das war jetzt unangemessen, oder man etwas sagt, was der andere sagt, also das hätte ich jetzt von dir nicht gedacht, das gehört zum Menschsein eben zu einem gewissen Maß mit dazu. Denn wir verfehlen uns alle mannigfaltig, wer sich im Wort nicht verfehlt, der ist schon ein vollkommener Mann. Wer will das sagen? Also wir sind fehlerhafte Menschen, aber auch da zu lernen, miteinander umzugehen, wie in einer leiblichen Familie auch, das anzusprechen und zu sagen, du, wie du dich gerade da, das fand ich irgendwie völlig daneben. Woher soll der andere es wissen, wenn wir es ihm nicht sagen? Wenn wir es in Liebe tun, kann der andere etwas gewinnen. Ja, wie verantwortlich bin ich für das Wohlergehen meines Nächsten in der Gemeinde? Ich würde es mal so sagen, so verantwortlich, wie es dir möglich ist. Denn wir können ja alle verschiedene Lasten auch nur tragen. Jeder wird sein eigenes Päckchen zu tragen haben. Jeder hat auch eine Menge, auch nur an Kapazitäten, wie er es ertragen kann. Und so sage ich, so verantwortlich, wie es dir möglich ist. Verantwortung für den Nächsten, für das Wohlergehen des Nächsten zu übernehmen, aber nur so, wie es dir möglich ist. Ab wann mische ich mich in das Leben meines Bruders ein? Hatten wir auch schon gelesen. Bei Sünde müssen wir uns einmischen. Das ist uns vorausgegeben, zugesagt. Dann sind wir dran, dann müssen wir uns einmischen. Bei der Schwester ist es genauso. Wann mische ich mir das Leben meiner Schwester ein? Bei Sünde müssen wir uns einmischen. Ja, wie privat ist mein Leben als Christ gegenüber der Gemeinde und denen, die draußen stehen? Hat übrigens ein Bruder von mir aufgegeben heute, das heute zu behandeln hier. Ja, ich hoffe, es waren ein paar Antworten für dich und mich dabei. Zum Schluss möchte ich gerne Epheser 4 noch lesen, zwei Verse. Epheser 4, 31 und 32. Epheser 4, 31, 32. Alle Bitterkeit und Grimm und Zorn und Geschrei und Lästerung seien fern von euch samt aller Bosheit. Seid aber untereinander freundlich und herzlich und vergebt einer dem anderen, wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. erinnert so ein bisschen an den Vers von vorhin, von Paulus. Hier noch so schön die beiden Gegensätze. Alle Bitterkeit und Grimm und Zorn und Geschrei und Lästerung seien fern von euch samt aller Bosheit. Seid aber untereinander freundlich und herzlich und vergebt einer dem anderen, wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Ich möchte darum bitten, dass noch zwei Brüder mit uns beten.
Himmlischer Vater, wir danken dir von Herzen, dass wir dich kennen dürfen und sehen dürfen, wie du bist in Jesus und durch ihn. Und wir danken dir, dass wir auch wissen dürfen, wie wir miteinander umgehen sollen. Wie herausfordernd und doch wie wunderbar sind deine Worte. Und so wollen wir auch in dieser Richtung daran weiterarbeiten, einander zu lieben und so auch zu zeigen, dass wir Jesu Jünger sind. Vergib uns, wo wir gefehlt haben, und lass uns das zum Ansporn nehmen, es besser und richtig zu machen. Hab Dank, dass die Vergebung immer wieder offen steht, und mögen wir alle ein Herz haben, was schnell vergibt und schnell liebt. Und dafür preisen wir dich, dass du uns das möglich machst, durch deine Liebe. Danke, in Jesus.
Amen.
Unser wunderbarer Schöpfer, wir danken dir noch einmal für deine große Liebe zu uns Menschen, für deinen Sohn Jesus Christus, für sein Blut, für deine Lösungswerk, für dein wunderbares, vollkommenes Plan, den du für uns auch durch deinen Sohn erfüllt hast und immer noch erfüllst. Wir danken dir für diese Gemeinde, für deinen Geist, den du deinen Kindern geschenkt hast, für dein Wort natürlich. Wir danken dir für solche Predigten, wo wir auch ermahnt werden und ermutigt werden, bestimmte Sachen zu ändern. So lieben wir dein Wort, das auch uns sagt, klar und deutlich. Wir danken dir für die Verse, die heute Michael zitiert hat aus deinem Wort. Wir danken dir für alle Gedanken, die Michael heute geäußert hat. Und wir möchten dich bitten, dass wir das auch in die Praxis umsetzen, in unserem Alltag und mit unseren Mitmenschen, mit unseren Geschwistern. Auch so umgehen wir heute, auch Michael uns versucht hat, aus deinem Wort auch zu zeigen, wie du das auch haben möchtest. Wir danken dir dafür.
Amen.